in unserer ganzen Region. Ich fühle mich auch immer sofort wohl. Also mich spricht das einfach an. Und und dann kamen wir schnell auf dieses Thema, ja, was ist wichtiger, ne? Das Innere oder das Äußere? Und ja, und das passt genau zu meiner Predigt heute. Denn diese Predigt habe ich so genannt, innen oder außen. Und bei uns ist das so in der Gemeinde, vielleicht bei euch ja auch ganz ähnlich, dass man so manchmal das Gefühl hat, es gibt so zwei Fraktionen, so wie im Bundestag, da gibt es ja auch immer die verschiedenen Fraktionen. Und die einen, die sind so für das Innere, die sagen, ja, wir müssen nur einfach mehr beten. Und wenn wir mehr beten, dann wird doch alles gut, ne? Wir müssen mehr auf den Heiligen Geist vertrauen und müssen mehr wir brauchen mehr Innerlichkeit, mehr Ruhe, mehr Frieden. Und da gibt es auch viele Bibelstellen dazu, ne, bleibt in mir und ich in euch, oder diese schöne Stelle aus dem Hohelied, zieh mich hin zu dir her in deine Königskammern, also diese Intimität mit Gott, davon brauchen wir noch mehr. Ja, und das ist auch richtig, ganz auf jeden Fall. Ne? Aber dann gibt es auch noch eine andere Fraktion, und die sagt, ja, aber wir müssen wieder mehr evangelisieren. Ne? Wir müssen mehr rausgehen. Wenn wir nicht rausgehen, wie sollen die Leute sich bekehren? Wir müssen ein Zelt aufbauen oder einen Bus chartern oder einen Raum mieten, irgendwo in der Innenstadt. Und da gibt es natürlich auch viele Bibelstellen dafür, ne? Ganz klar. Nicht zuletzt der Apostel Jakobus, der sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Also, wenn wir nichts tun, dann nützt doch unser ganzer Glaube nichts. Ne? Ja, und dann sind diese Fraktionen manchmal auch so wie in der Politik, so gegeneinander, ne? Und man geht so hin und her, ja, wer hat denn recht? Wer hat denn recht? Das ist die Frage. Was ist am wichtigsten, innen oder außen? Und diesem Thema möchte ich mal ein bisschen nachgehen. Als Jesus auf der Erde war, hatte er eine grundlegende Botschaft. Die lesen wir in Markus 1, Vers 15. Ich glaube, die finden wir auch hier. Genau, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war so quasi die Essenz, wenn man das so zusammenfassen will, was Jesus gepredigt hat. Und in dieser Botschaft sind drei Kernaussagen. Erstens, das Reich Gottes ist nahe. Warum hat Jesus das gesagt? Weil er war nahe, ne? Das Reich Gottes war in ihm, gegenwärtig. Er kam vom Vater und er hat das Reich Gottes verkörpert, ja, direkt durch seine Präsenz. Die zweite Botschaft, tut Buße oder kehrt um, würden wir heute sagen, ja, oder bekehrt euch. Und drittens, glaubt an das Evangelium. Evangelium heißt gute Botschaft. Die Botschaft, die Jesus den Menschen von seinem Vater gebracht hat. So, wenn wir uns das angucken, das erste Punkt ist eine Proklamation. Ja, zwei Dinge sollten die Menschen tun. Buße tun, das heißt umkehren von ihrem Weg der Sünde und an die frohe Botschaft glauben, dass Jesus gekommen ist, um für ihre Sünde zu sterben. Und das ist natürlich ein Appell an das Innere, weil wir können nur uns bekehren erstmal mit unserem Herzen. Ja, nicht indem wir einen neuen Pullover anziehen oder einen schickeren Anzug oder so. Das ist nicht Bekehrung, sondern Bekehrung ist, dass ich mit meinem Inneren, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem, was mich eigentlich als Martin ausmacht, dass ich damit zu Gott komme. Ja, nicht was andere sagen oder glauben oder denken, sondern was mit mir ist. Ich muss mich öffnen, ich muss Gott vertrauen und sagen, Herr, ich habe gesündigt und vergib mir und mach mich wieder neu. Ja? Und wenn das nicht echt ist, dann ist alles Äußere umsonst. Dann kann ich noch so oft in die Gemeinde laufen oder die Bibel lesen oder singen oder beten oder was auch immer. Aber wenn ich mich nicht mit meinem Herzen bekehre, ist das nichts, ist das hohl. Und es, vielleicht kennt ihr auch solche Menschen, wo ihr das Gefühl habt, ja, die sind zwar irgendwie fromm, aber man merkt gar nicht so, nicht dieses Echte, ne? Nicht diese wirkliche Überzeugung. Und das ist immer schwierig, weil man kann ja nicht einem Menschen ins Herz gucken. Man kann ja nicht einem anderen sagen, also ich sehe genau in dein Herz und ich weiß, du bist bekehrt oder bist nicht bekehrt. Das können wir nicht, sondern wir können nur von uns selber sagen, ja, ich gehöre zu Jesus. Ja, ich habe ihm mein Leben gegeben. Das können wir sagen, das können wir bekennen, aber wir können es nicht über einen anderen Menschen sagen. Okay. Interessant ist, als die erste Gemeinde entstand, Apostelgeschichte 2, Vers 38, da hat Petrus genau diese Botschaft, die Jesus damals schon gesagt hat, nochmal wiederholt. Als die Leute nämlich gefragt haben, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Da sagt er, tut Buße, jeder lasse sich taufen zur Vergebung der Sünden. Also das ist das Wichtigste. Damit fängt das Christsein an. Ja, umkehren, seine Sünde bekennen, einsehen, ich brauche Hilfe. Ja, das ist ja heute schon ganz schwierig manchmal, ne, dass man das überhaupt so sagen kann, weil dann muss man ja auch zugeben, dass man hilfsbedürftig ist und wer tut das schon gerne, ne? Jeder möchte gerne so stark sein und autonom sein und ich habe alles im Griff und so. Das ist eigentlich eine Botschaft, die die Leute viel lieber hören, anstatt zu sagen, oh, ich merke, ich brauche jemanden. Ja, ich weiß zwar noch nicht wie und was, aber ich brauche Hilfe. Das fällt uns sehr schwer. Da müssen wir uns demütigen, müssen wir uns klein machen. Oder beziehungsweise wir müssen zugeben, dass wir klein sind. Ja? Eigentlich müssen wir uns gar nicht klein machen. Wir sind ja oft klein, wir sind ja oft schwach. Aber das wahrzuhaben, ja, das ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Also damit beginnt das Christsein, mit der Bewegung nach innen. Ja, dass ich aufhöre, den anderen was vorzuspielen oder mir selber was vorzuspielen. Dass ich ehrlich bin, dass ich zu mir stehe, zu meinen Fehlern auch, zu meinen Schwächen auch. Ja, dass ich einfach ehrlich bin vor Gott. Demütig werden vor Gott. Und Jesus, er hatte, als er hier auf der Erde war, er hatte seine größten Kämpfe, nicht mit den Römern, mit diesen Heiden, die das Land besetzt hatten, nein, mit den Frommen. Ja, mit den frommen Menschen, mit den Pharisäern und Sadduzäern, mit den Schriftgelehrten. Damit hatte er die größten, schwierigsten Kämpfe. Warum? Weil die waren auch überzeugt, dass sie richtig sind vor Gott. Ja, und die standen auch dafür. Und in Lukas 11, da sagt er das so passend hier, ihr Pharisäer, achtet peinlich darauf, Becher und Teller äußerlich zu säubern, doch innerlich seid ihr alles andere als rein, sondern voller Habgier und Bosheit. Wie dumm von euch, hat Gott nicht das Äußere und das Innere geschaffen? Ja, Gott hat doch nicht nur das Äußere geschaffen. Gott hat doch nicht nur euer Gesicht und euren Mantel und eure Hose und euer Haus geschaffen, sondern er hat auch euer Herz geschaffen. Und das ist erstmal das Wichtigste, weil das macht euch zu dem, was ihr seid. Ja, Jesus sagte auch, nicht das, was von außen in das Innere reinkommt, macht uns unrein, sondern was herauskommt, auf was aus dem Herzen kommt. Ja, das kommt ja auch dann schließlich aus dem Mund. Gott hat das Äußere und das Innere geschaffen. Und wie schön, dass Jesus anders ist als wir. Ne? Wir gucken natürlich den Menschen immer nur, wie sagt man so schön, ja, aufs Gesicht oder aufs Äußere. Ja? Wir können nicht weiter gucken. Entschuldigung. Aber Jesus tut das und er will erstmal unser Inneres verändern. Und die Veränderung geht immer von innen nach außen, nicht umgekehrt. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo man in den Schulen und in der Politik und überall den Humanismus gepredigt hat. Und auch das Christentum wurde so vermischt mit dem Humanismus. Und es wurde gesagt, jeder Mensch ist gut. Und wenn man jetzt möchte, dass die Menschen sich verbessern, dann muss man sie nur in eine gute Umgebung tun. Ja, die Älteren von euch, die haben das vielleicht auch noch so erlebt in der Schule, in der Pädagogik, in der Soziallehre, im Fach Religion, überall wurde das so gesagt. Ja, der Mensch ist gut, der Mensch ist nicht böse, sondern nur die Umstände sind schlecht. Also müssen wir ein schönes Umfeld schaffen. Wir müssen schöne Straßen und schöne Städte haben und schöne Wohnungen und nette Umgebung. Und dann werdet ihr sehen, dann wird es keine Kriminalität mehr geben und die Menschen werden nur noch gut sein. Und mittlerweile weiß man, das stimmt nicht. Ja, es war eine ganz einseitige humanistische Lehre vom Menschen und eine Sicht, die so nicht stimmt. Denn das Böse, das kommt aus uns heraus. Das ist in uns drin. Ja, das wird nicht nur herangetragen, natürlich auch. Es wird auch durch die Umwelt an uns herangetragen. Aber Ja, da gibt es ja schon genug wissenschaftliche Erhebungen, ich brauche euch das nicht sagen, dass man das, diese humanistische Lehre schon längst widerlegt hat. Aber auch, wenn wir schon länger Christen sind, ist das ein wichtiges Thema. Jesus sagt ja, bleibt in mir und ich in euch. Und Paulus gebraucht zu diesem Thema ein anschauliches Bild, nämlich das Bild des Baumes. In Kolosser 2, Vers 6 sagt er, ihr sollt gewurzelt sein und auferbaut in ihm, in Christus. Und das ist ein schönes Bild, weil da steckt beides drin. Da steckt einmal diese Bewegung nach unten oder nach innen, ja, so wie der Baum auch ein starkes Wurzelwerk hat. Und dann aber auch dieses nach oben wachsen. Ja, also beides, erst nach unten, dann nach oben. Und das ist stabil und das hat auch Bestand. Und Epheser 3, Vers 17, und ich bete, sagt er, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Und das sagt er ja zu Christen, ne, zu Leuten, die auch schon länger gläubig sind. Also er sagt es auch zu uns heute. Jesus soll in unseren Herzen wohnen und wir sollen immer mehr in seiner Liebe verwurzelt sein. Das heißt, diese Wurzeln, die wachsen immer weiter. Die hören nicht irgendwann auf, so nach 3 Jahren Christsein. Na, da hat man alles erreicht, dann ist man getauft und geistgetauft und kennt die Bibel in- und auswendig und so. Da passiert nichts mehr. Nein, im Gegenteil, es geht immer weiter. Ja, die Wurzeln wachsen immer weiter und man weiß das ja aus der Natur, wenn man sich so einen alten, prächtigen, freistehenden Baum anguckt, ist ja gewaltig, ne? Beeindruckend. Und leider sehen wir nicht, was unter der Erde ist. Und dieses Wurzelwerk ist genauso breit wie oben das Blattwerk. Wahnsinn, ne? Genauso ausgebildet. Und beides muss zueinander passen. Also, wenn wir in diesem Bild jetzt bleiben, in diesem Bild des Baumes, nur wer gute, feste Wurzeln in Christus hat, der kann auch nach oben wachsen, der kann auch Frucht bringen. Und Jesus sagt ganz einfach, mach den Baum gut, dann ist auch die Frucht gut. Ja, das ist wie ein Sprichwort, kann man sagen, ja? Ein biblisches Sprichwort. Und das kann man auf so vieles anwenden, in unserem Leben auch. Wir hatten mal einen Gebetstag in der Gemeinde und da hatte jemand den Eindruck, ja, unsere Gemeinde ist eine Baustelle. Und da habe ich gedacht, ja, das stimmt. Oder jemand sagte auch mal, die Gemeinde ist wie ein Krankenhaus. Ne? Noch ein bisschen härter ausgedrückt. Wo man hinguckt, ja, da wird gebaut, da ist es noch nicht fertig und da sind Menschen, die krank sind, die gepflegt und gehegt werden müssen und umsorgt werden müssen. Und immer wenn man so denkt, so jetzt haben wir aber wieder was geschafft, dann geht an einer anderen Stelle wieder was kaputt, da muss da was repariert werden. Ja, das ist die Gemeinde und das ist normal. Das ist kein Grund, deprimiert zu sein. Das ist in jeder Gemeinde so. Ja, also, wenn man mal genauer hinguckt. Ne, auf den ersten Blick sieht manchmal alles toll aus, aber das ist in jeder Gemeinde so. Und das wird auch so bleiben, bis wir mal im Himmel sind. Da erst wird die Vollendung sein. Ja, das ist so leider. Ja. Aber ist ja auch für uns ein Grund, uns darauf zu freuen. Wenn hier schon alles perfekt wäre, ja, worauf sollten wir uns dann noch freuen? So, die Frage ist jetzt aber, wenn man jetzt in diesem Bild bleibt, der Baum, der immer weiter wachsen soll, der noch nicht vollständig ist oder auch die Baustelle, an der ständig gebaut wird, soll man dann in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade wieder irgendwas reparieren oder bauen oder wo Dinge in Ordnung gebracht werden müssen in der Gemeinde, können wir dann nicht mehr nach außen arbeiten, können wir dann nicht mehr evangelisieren? Wir haben zum Beispiel so Geschwister, die sagen dann immer an dieser Stelle, nein, erst müssen wir an unseren Beziehungen arbeiten. Und dann erst können wir evangelisieren. Und ich habe das früher auch mal so geglaubt, weil das hörte sich so gut an. Aber dann habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Denn wenn das wirklich wahr wäre, dann können wir niemals evangelisieren. Denn niemals sind wir perfekt. Niemals sind unsere Beziehungen alle hundertprozentig gut und klasse und liebevoll und ja, unser Liebespegel kann immer noch wachsen. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Wir können nie sagen, jetzt sind wir die vollkommene Gemeinde im Universum oder so, sondern wir sind ständig an der Arbeit und wir müssen uns immer wieder Gott hingeben und ihn um Vergebung bitten und einander um Vergebung bitten, weil wir uns verletzen. Ja, da wo Menschen zusammen sind, verletzen sie sich auch. Aber deshalb heißt es doch nicht, ich kann jetzt gar nicht mehr Menschen einladen zu Jesus oder zur Gemeinde. Ja, das kann doch nicht sein. Dieses aber erst muss das sein und dann kann das sein. Das suggeriert ja, dass erst alle zwischenmenschlichen Probleme ausgeräumt sein müssen, bevor wir evangelisieren können oder wachsen können. Und das ist so, als wenn wir, als wenn wir alle nur mit uns selbst beschäftigt sind. Ja, jeder ist so am Reparieren und am Bauen und am Gucken. Und als wenn wir gar keinen Blick mehr hätten für andere Menschen, nur noch für uns. Und das ist falsch, das ist eine falsche Richtung, das ist eine Sackgasse. Und ich habe genau das Gegenteil immer wieder erlebt. Wenn wir anfangen, von unserem Glauben zu reden, auf andere Leute zuzugehen, mal Gäste einzuladen, einfach mal neue Kontakte knüpfen, dann werden auf einmal auch die anderen Probleme gelöst. Ja, das hängt zusammen. Gott möchte nicht, dass wir uns nur mit uns selber beschäftigen. Das ist eigentlich Egoismus. Ja, auch wenn wir ein frommes Mäntelchen drüber hängen, sagen, ja, wir müssen an uns arbeiten und so, unsere Gemeinde muss schöner werden und liebevoller werden, ja. Aber deshalb wollen wir doch die anderen nicht vergessen, die noch gar nicht gerettet sind. Die brauchen es viel dringender, dass wir uns um sie kümmern. Versteht ihr? Und ich glaube, Gott segnet das einfach. Gott freut sich, wenn wir diesen Schritt immer wieder machen, nach draußen, auf Nichtchristen, auf fremde Menschen zu. Wenn wir sie einladen, wenn wir sie lieben und ihnen Gutes tun, dann werden wir auch gesund. Dann wird das so quasi noch nebenbei passieren. Und auf einmal merken wir auch, Mensch, wir haben uns auch alle jetzt viel mehr lieb. Und die Stimmung ist viel besser geworden in der Gemeinde. Das finde ich so schön, wenn wir das erleben. Ich glaube, das werdet ihr auch erleben. Wisst ihr, was mich manchmal so tröstet, wenn ich unsere Gemeinde ansehe und die vielen Probleme, die wir haben und so, wenn ich dann an die 12 Jünger denke und wenn ich mir die mal so ein bisschen angucke im Neuen Testament, was das für Menschen waren. Ne? Ja, es gibt ja diese tollen Gemälde so, ne? Das sind alles so gestandene Männer, solche Rauschebärte und Power und so, ne? Muskeln und denkt man, ja, die sind um die halbe Welt gereist, um das Evangelium zu verkünden und haben sich schlagen lassen und ins Gefängnis stecken lassen. Ja. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, es sind ganz normale Menschen gewesen. Ne? Die haben sich einen halben Tag, konnten die sich streiten, wer von ihnen der Wichtigste war und wer zu Rechten von Jesus sitzen dürfte und solche Sachen. Ne? Und dann sind sie alle weggelaufen, haben Angst gehabt, haben Jesus allein gelassen, haben ihn verraten. Ihr kennt die Geschichten alle. Ne? Also, das waren ganz normale Menschen. Und das war der Durchschnitt, könnte man eigentlich sagen. Jesus hat sich den Durchschnitt erwählt. Nicht besonders Leute von edlem Geschlecht oder Abstammung oder so, oder besonders hoher Bildung. Nein, ganz normale Menschen. Und deshalb habe ich auch Hoffnung für unsere Gemeinden. Denn das sind auch nur ganz normale Menschen. Und Gott freut sich. Und ich glaube, er hat viel Spaß daran, immer so normale Menschen zu nehmen und die auszurüsten und die zu verändern und zu heilen und mit seinem Geist zu erfüllen und einfach zu gebrauchen, ja, mit den Gaben, die er uns gibt und auch mit den Baustellen, die wir haben. Gott kriegt das hin. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. So, das war der erste Punkt, nach innen. Und jetzt? Jetzt geht's nach außen. Denn die zweite Wahrheit ist ja, jeder Baum, der gute Wurzeln hat, der wird auch gute Frucht bringen. Ja, also das erste ist wichtig, macht den Baum gut, dann wird auch die Frucht gut sein. Aber man kann ja auch den Umkehrschluss machen. Wenn jetzt der Baum gut ist, dann wird doch auch gute Frucht rauskommen. Na, ich habe eine Menge Obstbäume in meinem Garten und das ist immer wieder toll zu sehen, was sie für Frucht bringen. Ja? Im Winter, wenn man sich da die Zweige anguckt, denkt man manchmal, Mensch, ob das wohl noch mal was wird, ne? Kann sich das kaum vorstellen. Und dann, ich weiß so einmal, wir hatten einen Apfelbaum, der war ungefähr so vom Umfang her, der war 3 Jahre alt und der hat fast 100 Äpfel getragen. Ich stand aber wieder vor, ich konnte es gar nicht glauben. Ne? Und das sind ja Bilder für uns. Gott möchte uns ja damit ermutigen und sagen, ja, genauso werde ich in dir auch Frucht bringen lassen. In deinem Leben, in deiner Gemeinde. Ja, der gute Mensch, sagt Jesus, er bringt aus dem Schatz seines Herzens das Gute hervor. Lukas 6, Vers 45. Ja, das ist normal. Da müssen wir uns nicht jetzt total unter Druck setzen und uns anstrengen und ja, noch ein Seminar und noch eine Fortbildung und noch mehr, ne, noch mehr beten. Nein, das kommt, ja, der Apfelbaum, er bringt Äpfel hervor, natürlich, das ist seine Bestimmung. Da muss man ihn nicht immer wieder überreden und sagen, komm, jetzt mach doch mal bitte oder so, ne. Er bringt das hervor, weil er ein Apfelbaum ist. Und wir sind Gottes Kinder und wir bringen auch das Gute hervor, was Gott in uns hineingelegt hat. Ja, da müssen wir uns nicht so unter Druck setzen oder was. Das ist da, das ist in uns hineingelegt, wir haben die DNA, so könnte man es auch sagen. No, und jetzt kommen die Außenminister eurer Gemeinde, ja? Jetzt kommen sie auf die Plattform. Das Evangelium muss der ganzen Welt verkündigt werden. Wie sollen sie glauben, wenn sie nicht hören? Sagt Paulus, ja? Wie sollen sie denn? Deshalb müssen wir es ihnen sagen. Und wir können es auch ihnen sagen, denn wir kennen Jesus. Wir haben die Bibel gelesen, wir wissen die wichtigsten Wahrheiten. Und wir müssen nicht erst auf einer Bibelschule gewesen sein, um jemandem zu sagen, du, weißt du was, du brauchst Jesus und Gott liebt dich. Das kann jeder Christ sagen. Und ich habe mal so einen Eindruck gehabt im Gebet, dass wir als Gemeinde, dass wir die Fahne hochziehen müssen. Ja, wir haben auch eine Ranger, Royal Ranger Gruppe und Pfadfinder haben natürlich auch eine Fahne, ne? Und wenn die dann am Freitag sich versammeln, dann ziehen die immer die Fahne hoch. Dann können überall die Leute sehen, oh, die Pfadfinder sind da. Ne? Und wir auch als Christen, wir sollen mal wieder unsere Fahne aufziehen. Und wir sind oft so, wir sind so schüchtern oder wir denken, ach ja, wir sind so wenige und uns will sowieso keiner hören und so. Das ist Quatsch, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Ja, wir sind wichtig, weil wir haben die wichtigste Botschaft. Wir haben das Allerwichtigste, was man der Welt, was man den Menschen sagen kann. Ja, dass Gott sie liebt, dass Gott sie retten will, dass Gott sie verändern will. Und dass es ein Leben nach dem Tod gibt, das wissen viele Menschen gar nicht mehr. Das ist so traurig, wenn man manche Beerdigungen erlebt, wie bedrückt das abgeht und wie depressiv die Menschen sind, weil sie nichts, keine Hoffnung mehr haben. Und wir haben sie, wir haben die Hoffnung. Halleluja. So, und jetzt kommt der Jakobus. Warte mal, war ich jetzt zu weit? Nee, der Jakobus. Er sagt, was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und das ist eigentlich auch schon die Synthese, ja? These war, wir müssen mehr nach innen gehen. Antithese, wir müssen nach außen gehen. Und der Jakobus, er bringt beide Sachen zusammen. Die Synthese, es muss zusammenwirken. Glaube und Werke müssen zusammenwirken. Innen und außen gehört zusammen. Es gibt kein Entweder-Oder, sondern es gibt nur ein Sowohl-als-auch. Ja, und der Baum kann keine Frucht bringen, wenn er nicht erst Wurzeln hat. Die Wurzeln werden aber auch dann die Frucht hervorbringen. Versteht ihr? Beides wirkt zusammen. Wenn wir eins abschneiden, dann wird das Ganze tot. Dann läuft es sich tot. Und wir wären doch dumm, wenn wir eine Hälfte des göttlichen Lebens vernachlässigen würden, vergessen würden. Ohne Rückbindung an unsere Wurzeln, ohne die persönliche Beziehung mit Jesus, fehlt uns ganz einfach die Kraft für die Werke. Dann haben wir nur noch Moral, ne? Ja, wir müssen doch mal wieder und wir sollten doch und wir könnten doch und lasst uns doch, ne? Ja, so oft predige ich auch so, ne? Weil natürlich wünscht man sich das ja auch, ne? Und ihr wünscht euch das genauso, dass wir mehr bewirken und so. Aber versteht ihr, das nützt nichts, wenn ich jetzt nur Moral predige, dann kriegt ihr vielleicht ein schlechtes Gewissen und denkt, Mensch, ich muss auch noch mal wieder einen Flyer verteilen. Und übermorgen habt ihr es schon wieder vergessen, weil dann ist das Gefühl wieder, dieses schlechte Gefühl weg. Und das reicht nicht aus. Das will ich damit sagen. Es reicht nicht aus, dass wir nur eine christliche Moral haben, sondern wir brauchen die Kraft, wir brauchen das Leben. Und die kriege ich nur, wenn ich eine gute persönliche Beziehung mit Jesus habe. Wenn ich das pflege, wenn ich morgens mit ihm aufstehe und abends mit ihm zu Bett gehe und mit ihm alles bespreche und ihm alles anvertraue, mich leiten lasse von ihm, dann bin ich angeschlossen. Dann realisiert sich das, wo Jesus sagt, bleibt in mir. Bleibt doch in mir. Auch wenn ich mich von euch verabschiede, aber bleibt in mir. Ja, durch den Heiligen Geist sind wir verbunden. Und ihr werdet meine Worte weiterhören und ich werde eure Worte hören. Und ich werde euch begleiten. Ja, also die Rückbindung an unsere Wurzeln ist total wichtig. Und ohne das können wir keine Werke vollbringen. Aber umgekehrt genauso, ja. Wenn wir nur noch Innerlichkeit haben, wenn wir nur noch Gebet haben, wenn wir uns nur noch um uns selber kümmern und die anderen Menschen interessieren uns nicht mehr, dann ist unser Glaube auch tot. Das sagt Jakobus, ne? Und dann läuft sich das auch leer. Dann läuft sich das auch ins Leere einfach. Also, sowohl als auch, bitte, ja. Beide Fraktionen gehören zusammen. Und es ist kein Gegeneinander, sondern ein sowohl als auch wirklich. Ich möchte noch einen letzten Punkt sagen. Mit diesen Pfeilen, da wollte ich das nochmal so zeigen, dieses sowohl als auch, ja, nach innen und nach außen. Aber was mir auch noch wichtig ist zu sagen, dass wir wieder erkennen, wie reich wir sind in Jesus. Jesus sagte in diesem Zusammenhang, bleibt in mir und ich in euch, da sprach er vom Weinstock und den Reben. Und sagt, ihr seid angeschlossen. Ja, ihr seid ja an meinem Segen angeschlossen, an meiner Kraft. Der Saft fließt durch euch und bis zu euch. Und deshalb sind wir reich. Wir haben Hoffnung, wir haben Glaube und Liebe von ihm bekommen. Und unsere Sünde ist vergeben. Wir haben wirklich ein reiches Leben in Gott. Wir haben eine Gemeinde, wir haben Geschwister geschenkt bekommen. Und das alles nicht, weil wir jetzt bessere Leute waren, weil wir uns das verdient hätten, sondern es ist ja ein Geschenk. Wirklich, es ist Gnade, ja, dass wir das bekommen haben. Und ich möchte nicht, dass ihr jetzt mit dem Eindruck nach Hause geht, wir tun noch nicht genug oder wir sind noch nicht okay oder Gott ist nicht mit uns zufrieden. Nein, das ist nicht der Punkt. Jesus ist mit uns zufrieden. Und er liebt dich, wie du bist, wie du jetzt hier auf deinem Stuhl sitzt, so liebt er dich. Ja, du musst nicht erst anders sein, du musst ihm nicht erst beweisen, dass du es wert bist, geliebt zu werden, sondern du bist es. Ja, in Gottes Augen bist du es schon längst. Und das ist der Start der ganzen Geschichte. Ja, dass wir das immer wieder erkennen, Gott liebt mich und ich bin reich, ich bin beschenkt und daraus, aus diesem Wissen heraus, da kommen die Schritte, da kommen die nächsten Schritte, versteht ihr? Und das ist immer wieder gut, diese Reihenfolge, dass einem das wieder klar wird, weil man sonst auch manchmal in so ein falsches Fahrwasser gerät und meint, jetzt muss ich noch mehr machen und sonst der Pastor nicht mit mir zufrieden oder Gott nicht mit mir zufrieden oder was weiß ich. Das ist nicht wahr. Gott ist mit uns zufrieden. Wirklich. Das ist wirklich wahr. Und ich glaube, er wollte uns ermutigen heute, dass wir mehr erreichen können, als wir denken. Dass unsere Fahne wirklich wieder hier wehen darf über diesem Haus. Damit meine ich nicht nur dieses Haus, sondern das geistliche Haus hier in Steinfurt. dass eure Fahne wieder im Wind flattern darf und die Menschen das auch sehen können. Ja, hier sind Kinder Gottes, die sind errettet, die sind erfüllt, die sind verändert und da will ich hin. Das möchte ich auch mal sehen, das möchte ich auch mal kennenlernen. Ja, und das wünsche ich euch auch von Herzen. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Reihenfolge in unserem Leben wieder richtig gestellt hast, dass du es wieder geordnet hast, Herr, dass du in erster Linie unser Herz möchtest, dass du unseren Glauben möchtest, Herr, unsere Hingabe und nicht unsere Werke, nicht das, was wir äußerlich darstellen, ist dir wichtig, sondern was wir innerlich sind. Und du kennst unser Herz, Herr, du kennst mein Herz, du weißt, wie schnell verzagt ich bin, wie schnell ich wirklich auch trostlos bin manchmal, Herr, und hoffnungslos. Aber wenn du mich erfüllst, Herr, dann habe ich Hoffnung, dann weiß ich auch wieder, wo es lang geht, dann weiß ich, dass sich das Leben lohnt, dass sich auch die Nachfolge lohnt, Herr, dir nachzufolgen. Jesus, und hilf uns bitte, diese Synthese hinzubekommen zwischen innen und außen, dass wir erkennen, dass beides zusammengehört und dass wir nicht dir oder anderen Menschen irgendetwas vormachen, was wir nicht sind, sondern dass wir aus deiner Liebe heraus leben, aus deiner Gnade heraus leben, Herr. Ja, bitte hilf mir und hilf uns allen dazu, Herr.